Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin und Autorin Susanne Scholl. Susanne Scholl ist ehemalige Auslandskorrespondentin des ORF. Sie hat zahlreiche Bücher verfasst, darunter auch Romane und Gedichtbände, aber eben auch Sachbücher. Und sie ist heute Mitglied und sogar stellvertretende Vorsitzende der Initiative Omas gegen Rechts. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Susanne Scholl.
Danke für die Einladung.
Ja, der Grund für die Einladung, neben der Tatsache natürlich, dass Sie ganz generell eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Frau sind, mit einem, vor allem für die damalige Zeit, als er begonnen hat, ungewöhnlichen Lebensweg. Der Grund war ihr neues Buch »Was ist Flucht?«, das erschienen ist bei Edition Konturen. Und dieses Buch entstand aus einer Reise im vergangenen Jahr in die Balkanregion, konkret auch bei Bihać unter anderem, gemeinsam mit der SOS Balkanroute, wo sie dann vor Ort die Gelegenheit hatten, mit denen zu sprechen, über die viel gesprochen wird, nämlich Migrantinnen und Migranten, die dort vor Ort oft gestrandet sind, festsitzen, die immer wieder Grenzübertritte versuchen, die auch massive Grenzgewalt erfahren haben. Und sie haben mit diesen Menschen gesprochen über ihre Geschichte, über ihren bisherigen Weg, auch über ihre Träume und Wünsche, gerade was Europa betrifft. Was war da für Sie das Eindringlichste, das Sie da mitgenommen haben aus dieser Reise?
Die Hoffnungslosigkeit. Wir waren ja vor allem in Bosnien und Bosnien ist ja sozusagen der Sammelpunkt jener, die nicht weiterkommen. Und ich bin eigentlich auf dieses Buch nicht nur wegen dieser Reise gekommen. Ich habe selber in meiner Familie, wenn Sie so wollen, Fluchthintergrund. Meine Eltern mussten vor den Nazis nach England flüchten, sind dann sehr schnell nach dem Krieg wieder zurückgekommen. Was mich schon die ganze Zeit umtreibt, ist die Perspektivlosigkeit der Menschen, die heute flüchten und auch die Tatsache, dass kaum einer von ihnen wieder zurück kann. Also wenn ich das mit der Flucht meiner Eltern vergleiche, die waren halt 8 Jahre weg, aber dann sind sie wieder zurückgekommen. Was ich nie verstanden habe, in das Land der Täter. Aber die Menschen, die man jetzt so trifft, und ich habe nicht nur in Bosnien Menschen auf der Flucht getroffen, sondern natürlich auch in Wien. Und ich habe in meiner Zeit in Russland Menschen aus Tschetschenien getroffen, die weg mussten. Ich habe jetzt viele russische Freunde, die weg mussten. Und da ist die Perspektive, dass man irgendwann wieder zurück kann, eigentlich nicht vorhanden. Und damit öffnet sich vor denen eigentlich ein großes schwarzes Loch. Und das ist kaum auszuhalten.
Das Buch trägt ja den Untertitel »Warum Europa helfen muss«. Und da möchte ich jetzt ganz provokant die Frage anschließen, ja, warum denn? Also wenn man jetzt sich so landläufig umschaut, nicht nur in Österreich, muss man sagen, sondern auch im europäischen Umfeld, dann merkt man ja oder bekommt man ja von PolitikerInnen, nämlich unterschiedlicher Couleur, zu verstehen, dass wir ja nicht die ganze Welt retten können, dass das ja alles nicht unser Problem wäre, dass wir ja nicht alle aufnehmen können. Dahinter steht ja auch diese Idee, es würden alle zu uns kommen wollen. Das würde ich ja ganz generell schon ein bisschen problematisieren wollen. Ja. Aber wo sagen Sie, warum genau ist es eben auch eine Verantwortung und Verantwortlichkeit Europas? Warum muss Europa helfen?
Nein, da gibt es mehrere Gründe. Also ein, wenn man so will, ein schon länger zurückliegender historischer Grund ist die ganze Kolonialpolitik, die von Europa in Richtung der Staaten geht, aus der heute Flüchtlinge kommen. Es ist die Wirtschaftspolitik, die nur darauf ausgerichtet war, die Ressourcen dieser Länder auszubeuten und nicht dort eine vernünftige, respektvolle, demokratische Gesellschaft aufzubauen. Es hat zu tun damit, dass Europa selbst nach dem Zweiten Weltkrieg massiv auf Hilfe angewiesen war und sich nicht hätte so entwickeln können ohne Hilfe von außen. Und es hat einfach zu tun mit Menschenrechten und mit Respekt vor Menschen. Der Umgang mit Menschen auf der Flucht, den wir heute in Europa beobachten, ist von großer Respektlosigkeit und von absolutem Negieren aller Menschenrechte gekennzeichnet. Und das ist auch für Europa fatal, weil wir, wie wir sehen, schon wieder in eine Richtung gehen in unsere Entwicklung, in der wir schon einmal waren und wo wir nicht zurück wollen. Also ich spreche da ganz offen von den Nazis und von dem Wiedererstarken rechtsextremer, wirklich faschistischer, nationalsozialistisch geprägter Gruppierungen. Und Europa hat einen großen Fehler begangen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben unsere Geschichte nie wirklich aufgearbeitet. Jeder hat versucht, die Schuld sozusagen den anderen zuzuweisen. Also die Franzosen und die Italiener haben gesagt, das waren ja die Deutschen. Also wir waren ja alle im Widerstand, was natürlich eine unglaubliche Lüge ist. Wir Österreicher haben überhaupt gesagt, wir waren das erste Opfer, also wir können überhaupt nichts dafür. Und mit diesen Entschuldigungen haben wir es verabsäumt, uns genauer auseinanderzusetzen. Und was mich auch sehr umtreibt, ist, sind diese beiden Geschichtslügen jetzt genau auf Österreich bezogen, aber das kann man durchaus auch auf die anderen europäischen Staaten übertragen. Also wir waren das erste Opfer und es hat 1945 eine Stunde Null gegeben. Und diese Stunde Null hat bedeutet, ja, die Nazis waren auf einmal puff. Verschwunden und das Nazi-Gedankengut auch. Das ist natürlich eine schöne Illusion, hat aber so nie stattgefunden. Und Tatsache ist, dass gerade dieses Gedankengut der Nazis, und das weiß man ja, das haben viele Kunstschaffende auch in Theaterstücken, in Filmen, in Büchern aufgearbeitet. Dieses Gedankengut hat sich unter der Oberfläche weitervermittelt und wurde auch aktiv weitergegeben. Und jetzt hebt es eben wieder die Köpfe und dagegen müssen wir einfach alle aufstehen.
Ich denke daran, was unsere Nobelpreisträgerin, die Elfriede Jelinek, vor kurzem auch geschrieben hat, dieses Ungeheuer, das sie wieder atmen hört, das betrifft ja genau das, was Sie jetzt so deutlich gesagt haben, auch diese sich stärkenden Ränder, vor allem auch faschistische Strömungen, die im Grunde aber nie weg waren. Also es wäre ein Fehler zu sagen, da kommt jetzt was, was weg war. Nein. Im Gegenteil, unterschwellig war es immer da.
Und es ist auch falsch, glaube ich, zu glauben, dass das die Ränder sind. Wir dürfen nicht vergessen, die Nazis sind dank der Mittelschicht hochgekommen. Die waren nicht am Rand, die waren mitten in der Gesellschaft. Und das ist das, was die Elfriede Jelinek auch eben bei der Kundgebung am Freitag, so waren sie am 28. Jänner, wo so unglaublich viele Menschen auf der Straße waren, was sie dafür geschrieben hat, eben, sie hört das Ungeheuer atmen.
Sie haben jetzt schon die Relevanz oder ich möchte fast sagen die Signifikanz der sogenannten Mitte, der Breite der Gesellschaft, ja, jener, wo man sagt, das ist keinem politischen extremen Rand zuzuordnen, sondern das sind eigentlich vernunftbegabte Menschen, die mehr oder weniger mittig wählen, ja, wenn man jetzt vor allem die beiden großen Parteien als die Mitteparteien bezeichnen möchte. Und da sieht man aber auch eindeutig nicht nur, dass das faschistische Gedankengut vielleicht nie ganz weg war, sondern dass ja auch gerade dort ganz stark eine zunehmende Abwehrhaltung gegenüber Geflüchteten verfängt. Und das sind dann natürlich Begriffe, die es sehr gut schaffen, vielleicht auch ein bisschen zu verschleiern, sehr bürokratisch wirken, bis hin zu ganz mittlerweile alltäglich klingenden Worten wie Grenzmanagement, Grenzschutz. Zu Ende gedacht, was bedeutet Grenzschutz an den EU-Außengrenzen? Genau das haben Sie ja auch erlebt bei dieser Reise, bei mehreren Reisen, die Sie schon getätigt haben und beschreiben das auch im Buch, weil zu Ende gedacht heißt Grenzschutz sehr, sehr häufig, wenn da jemand kommt, der die Grenze übertreten möchte und ich möchte ihm von diesem Übertritt abhalten, dann kann ich das im Grunde, wie gesagt, zu Ende gedacht, nur durch Einsatz von Gewalt tun. Und genau das findet ja auch statt. und zeigt sich dann anhand von Geflüchteten, die zurückgeprügelt werden. Es werden Treibjagden mit Hunden veranstaltet, es werden Menschen in den Grenzfluss getrieben, ihrer Kleidung entledigt, vor allem ihre Schuhe sehr häufig entledigt, sodass sie nicht mehr weiter wandern können, wenn sie kein festes Schuhwerk haben. Also man sieht eine unglaubliche Verrohung und Brutalität, die dort einerseits von Bürgermilizen durchgeführt wird, aber auch von der Polizei. Und dass wiederum diese Polizei dort an den EU-Außengrenzen auch mitfinanziert wird von EU-Fördergeldern, die dorthin fließen. Also auch da könnte man argumentieren, zeigt sich eine Verantwortung und Verantwortlichkeit Europas. Was würden Sie sagen, macht denn diese Grenzgewalt jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, mit den Geflüchteten selbst, sondern mit dieser ganzen Region dort, die ja selbst auch eigentlich eine Region ist, wo die Erfahrung von Krieg, von gewalttätiger Auseinandersetzung, von Vertreibung noch sehr präsent ist?
Es verroht die Menschen generell. Also meine Beobachtung aus meiner Zeit in Russland während zweier Tschetschenienkriege war, dass die Gesellschaft insgesamt sich verroht hat. Es bleibt nicht bei der Grenzregion, in der das physisch stattfindet, sondern es geht hinein eben in die Mitte der Gesellschaft, weil die Menschen ja auch dann irgendwann zurückkommen. Also die im Kaukasus kämpfen, kommen dann irgendwann einmal zurück, ich weiß nicht, nach Moskau, nach Petersburg, in die entlegeneren Jekaterinburg oder wie sie alle heißen, und sollen dort wieder ein normales Leben führen, nachdem sie aber gelernt haben, dass eigentlich alles erlaubt ist. Alles erlaubt im Sinn von Gewaltanwendung in jeder Form. Und das macht etwas mit einer Gesellschaft. Und das gilt für Kroatien, das gilt für Griechenland, das gilt für alle jene Regionen, die wir jetzt benutzen, um uns die Armen vom Hals zu halten. Weil eigentlich geht's doch in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, darum, dass wir das Elend nicht sehen wollen. Das soll weit weg sein, da spenden wir auch gerne ein bisschen Geld, aber dafür sollen sie ja nicht zu uns kommen und uns konfrontieren damit, dass die Welt eben nicht so beschaffen ist, wie man uns das immer eingeredet hat, nämlich alles ist gut und alle Menschen haben genug und der Fleißige, der kann sein Leben wunderbar leben. Stimmt alles nicht. Es flüchten zu uns Menschen aus Syrien, die Ingenieure, Ärzte, Historiker, Künstler, Schriftsteller waren und die bei uns in keiner Weise mit ihren Qualitäten und Talenten überhaupt akzeptiert werden und die bei uns einfach verkommen.
Ich denke mir gerade, ob da nicht vielleicht noch ein Argument für die Verantwortung Europas drin versteckt ist, nämlich, dass man verhindert, vielleicht auch aus einem gewissen Eigeninteresse heraus, dass dieser entmenschlichende Blick, den Grenzpolizisten, Bürgermilizen und andere auf Geflüchtete anwenden, dass der nicht auch hineingetragen wird, weitergetragen wird ins Innere der Gesellschaft und sich dann auch fortsetzt natürlich.
Aber das ist ja schon der Fall, das passiert ja schon. Also man sieht es ja auch an der politischen Auseinandersetzung, die immer respektloser, immer aggressiver, immer gewalttätiger wird, im übertragenen Sinn. Man sieht, wie Menschen verleumdet, runtergemacht, wie versucht wird, die Existenz von Menschen zu bedrohen. Das ist etwas, was überhaupt nicht behandelt wird. Also wir diskutieren, also wir, ich sage immer wir, aber ich meine die Europäer und die europäischen Politiker. Man diskutiert immer nur darüber, wie man Europa sozusagen abschotten kann. Wir diskutieren nicht darüber, was sich jetzt zum Beispiel zeigt. Wir haben zu wenig Pflegepersonal. Wir haben überhaupt zu wenig Menschen, die die Arbeiten verrichten, die wir brauchen, um unseren tollen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Und die Menschen, die kommen, wollen wir aber dann nicht hineinlassen. Das ist ein Widerspruch in sich, der nicht auflösbar ist. Auf der anderen Seite sehe ich etwas in Österreich zum Beispiel, was mich wirklich freut, weil gerade in Österreich ist das nicht so selbstverständlich. Ich fahre nur mit den Öffis. Also ich fahre nur mit der Straßenbahn, U-Bahn und so weiter. Und in letzter Zeit sehe ich in der Straßenbahn zum Beispiel immer wieder Mädeln mit Kopftuch, die Straßenbahn fahren. Das ist...
als Schaffnerinnen halt, also als Fahrerinnen. Nein, als Fahrerinnen, ja. Mhm.
Das ist in Frankreich und England ist das selbstverständlich. Also da haben wir schon lange auch also Afro-Engländer, Afro-Franzosen. Aber bei uns ist das neu und ich finde das eine ganz positive Entwicklung, weil es einfach zeigt, dass wir die Leute brauchen und dass es auch falsch ist zu glauben, wir sterben jetzt aus, wenn neue Menschen kommen. Abgesehen davon, was Sie schon gesagt haben, dass hier nicht alle kommen wollen. Abgesehen davon, dass die meisten, die gezwungenermaßen kommen, lieber gestern als heute zurückgehen würden. Das kann ich wirklich aus der Geschichte meiner Familie sagen. Meine Mutter hat so wahnsinniges Heimweh gehabt, solange sie in England war, dass sie eben mit zwei kleinen Kindern kurz nach Kriegsende in ein zerstörtes Wien zurückgekommen ist. Weil sie einfach zurück wollte. Mein Vater wollte nicht zurück. Ich wäre nicht zurückgekommen, ehrlich gesagt. Aber meine Mutter war total verankert hier und hat ihre Heimat einfach vermisst. Und man vermisst ja nicht irgendwelche Menschen, oder also Menschen auch, aber man vermisst Gerüche, man vermisst die Sprache, man vermisst bestimmte Speisen, man vermisst bestimmte Traditionen. Und das gilt ja für die Menschen, die heute zu uns kommen, noch viel mehr. Die sind hier völlig allein und fremd und haben keine und werden abgelehnt. Ich weiß auch nicht, wie man gegen das aufkommt. Ich glaube, dass es sehr stark davon abhängt, wie man in den Schulen damit umgeht. Und ich glaube, dass da ein großer Fehler ist, dass die Schulbildung bei uns einfach nach bestimmten Kriterien erfolgt, die nicht mehr zeitgemäß sind.
Den Punkt, den finde ich sehr spannend. Da möchte ich unbedingt noch einmal darauf zurückkommen. Ich habe mich jetzt da wiedergefunden in dem, was Sie gesagt haben, weil uns ist das gar nicht präsent, dass natürlich auch jene, die aus einem, jetzt mit Blick auf Afghanistan beispielsweise, Failed State, kann man so bezeichnen, kommen, dass auch bei denen natürlich eine Form des Heimwehs abgeprägt ist. Natürlich sehnen sie sich nicht in die Taliban-Herrschaft zurück, das ist schon klar, aber ein Land besteht ja mehr als aus den Herrschenden. Und ich habe ein ganz persönliches Beispiel aus dem unmittelbaren Umfeld. Im Jahr 2015 konnte ich mit einem Demografen aus Syrien zusammenarbeiten, der mit seiner ganzen Familie kurz bevor es wirklich massiv sich zugespitzt hat, die Krise im Jahr 2014 schon gekommen ist. Der ist unter Anführungszeichen legal gekommen, weil er von unserem Institut ein Jobangebot bekommen hatte. Der Hintergrund war natürlich schon, der braucht jetzt dieses Jobangebot fürs Visum, damit er dort noch rauskommt. Konnte dann relativ bequem unter Anführungszeichen mit dem Flugzeug, mit der ganzen Familie einreisen. Hatte hier eigentlich, wie gesagt, er war an einem Uni-Institut angebunden, jetzt vom Lohnniveau auch irgendwie, glaube ich, gut, dass man selbst mit einem Einkommen mal die Familie weiterbringen kann, war auch bei uns sofort eingebunden. Der Vorteil natürlich im universitären Umfeld, da braucht man nicht unbedingt Deutschkenntnisse, da geht es auf Englisch und so weiter. Und dennoch ist er mit der gesamten Familie nach 2 Jahren zurückgekehrt nach Damaskus. Ja. Vor allem, das ging ganz stark von seiner Frau aus, die gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. Dieses ewig fremd sein müssen. Und das hat sie so stark erkannt. Sie hat gesagt, auch wenn es uns hier jetzt gut geht, materiell gesehen und so weiter, die Leute sind eh lieb zu uns, also man hat sehr schnell eine Community gefunden etc. Die Kinder, die waren sehr schnell wieder verwurzelt in Österreich, haben sehr schnell Anschluss gefunden, aber man ist immer fremd. Und die Sehnsucht nach dieser Zugehörigkeit, die wirklich auch auf allen Dimensionen sich dann realisieren lässt, dieses nicht mehr fremd sein müssen, das hat sie ganz stark angetrieben. Und ich weiß, dass das nicht leicht war, dieses Zurückgehen. Also gerade in der Anfangszeit, ich meine, in Damaskus war es dann relativ befriedet, muss man sagen. Aber natürlich gab es da auch immer wieder Tage am Stück oder zumindest stundenweise, wo kein Strom war, wo keine Internetverbindung war. Für uns war es schwierig, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Er konnte natürlich nicht anschließen an seine eigene akademische Karriere, weil er ja auch überhaupt nicht beispielsweise an internationalen Konferenzen teilnehmen konnte, ja, und so weiter. Aber das ist für mich schon ein Beispiel, genau wie Sie sagen, es ist dann nicht nur dieses, ich bin jetzt materiell in Sicherheit und ich will hier sein, weil Sehnsuchtsort Europa und vermeintlich wollen alle nur hierher kommen und hier bleiben. man sieht es auch bei ukrainischen Vertriebenen ganz stark, dass es natürlich auch eine Rückwärtsbewegung gegeben hat und immer noch diese Sehnsucht vorhanden ist.
Na, ja? Es gibt, also ich kenne sehr viele ukrainische Flüchtende, weil ich bei der Caritas, bei Leo, bei dieser Lebensmittelausgabe der Caritas einmal in der Woche helfe. Und vor allem eben wegen der Ukrainer, die da hinkommen und wo viele zwar jetzt schon ein bisschen Deutsch sprechen, aber am Anfang überhaupt kein Deutsch konnten und ich helfe halt sprachlich und ich rede einfach mit ihnen. Und viele fahren hin und kommen wieder zurück, also fahren hin und her, obwohl das extrem mühsam ist, weil man nicht fliegen kann, sondern man muss mit der Kirche ums Kreuz mit dem Zug, ganz schwierig hinfahren. Trotzdem nehmen sie das in Kauf, um die Männer zu sehen, weil die Männer nicht raus können. Und einfach, weil sie hier nicht. Ich habe ein ganz schönes Beispiel, einen älteren Mann aus Mariupol. Mariupol ist die, war eine fast rein russischsprachige Stadt im Süden der Ukraine, die von der russischen Armee fast vollständig zerstört worden ist. Und dieser Mann hat mir immer wieder gesagt, ich brauche nicht Deutsch lernen, weil ich gehe sowieso, der Krieg ist sowieso bald aus und dann gehe ich ja sofort zurück. Und ich habe nicht das Herz gehabt, ihm zu sagen, wohin willst du zurückgehen? Deine Stadt gibt's nicht mehr praktisch. Und ich habe viele solche Fälle, die vor allem älterer Leute, die sagen, naja, wir bleiben ein Jahr und dann gehen wir wieder. Aber natürlich ist es nicht so. Und ich habe das auch in meiner Familie gesehen. Meine zwei Tanten waren so traumatisiert von der Notwendigkeit, ihr gewohntes Umfeld, wo sie aufgewachsen sind, zu verlassen, dass sie sich eigentlich ihr Leben lang nicht mehr erholt haben. Und das gilt für alle Flüchtenden. Das kann man sich noch so schön reden und noch so sagen, die wollen sich nur ins gemachte Bett legen und ich weiß nicht, was noch alles. Das stimmt einfach nicht. Die Leute rennen um ihr Leben. Und zwar auch die, die man so fälschlicherweise als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet. Weil das sind Menschen, die vorm Verhungern davon rennen. Und jeder Mensch hat auch das Recht, zu flüchten, wenn er nicht mehr dort leben kann, wo er eigentlich leben will. Und das ist ein Menschenrecht. Das gehört eigentlich auch festgeschrieben in allen Verfassungen der Welt. Und das Schlimme ist, dass wir es den anderen nicht zugestehen, dass wir es uns selber aber jederzeit zugestehen würden.
Und ja, weiterhin, also gerade Österreicher, aber ganz generell Europäer zu den mobilsten Bevölkerungsgruppen weltweit zählen, nicht? Also wir nehmen ja ganz selbstverständlich für uns in Anspruch, dass es Grenzen eigentlich nicht gibt für uns oder dass wir die ohne viel Aufwand überwinden können, während ein ganz anderer Teil der Weltbevölkerung, Sigmund Baumann hat gesagt, stuck in place, nicht? Also die sind irgendwie in den Ort gekettet und können gar nicht weiter.
Ja, das haben wir in Bosnien wirklich ganz eindringlich gesehen. Menschen aus verschiedenen Ländern, die dort gestrandet sind und die genau wissen, dass sie nicht, die aber auch, ich meine, Bosnien ist auch nicht ein Land, das die Menschen wirklich integrieren kann und aufnehmen kann. Die vegetieren wirklich einfach so vor sich hin, ohne jede Hoffnung. Und das ist etwas, was mich wirklich krank macht.
Wir haben jetzt schon, nämlich nicht nur mit Blick auf aktuelle Fluchtbewegungen, sondern auch auf historische, sehr gut herausgearbeitet, wie ich finde, dass natürlich diese Bleibe- und Rückkehrabsichten von vertriebenen Menschen, von geflüchteten Menschen viel, viel diffiziler sind und komplexer auch häufig und es ganz, ganz schwierig ist, ein für alle Mal zu sagen, dieses mein Land lasse ich zurück. Ja. Und gleichzeitig, was Sie auch betont haben, wir sind ja jetzt in einer Phase, wo wir, man muss nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen, schon deutlich erkennen, welchen Beitrag geflüchtete Menschen, Menschen mit Migrationserfahrung generell leisten. Also in der Pandemie war es ja ganz augenscheinlich, gerade in diesen systemerhaltenden Bereichen waren ja Menschen mit Migrationserfahrung überrepräsentiert. Gleichzeitig, und diese Frage stelle ich jetzt an Sie als eine scharfsichtige, langjährige Beobachterin des politischen Feldes. Warum verfängt dieser Diskurs zu Grenzschutz, Abschottung, Auslagerung, Ausgrenzung so gut? Und warum verfängt das andere gar nicht? Also warum ist uns dieser nicht nur ökonomische Beitrag, auch kulturelle, soziale Beitrag, den Menschen, die selbst erst in ihrer eigenen Lebensgeschichte zu uns gekommen sind, nach Österreich gekommen sind, nach Europa gekommen sind, das verfängt gar nicht. Das ist uns irgendwie überhaupt nicht präsent oder das wird auch ganz, ganz selten im politmedialen Diskurs abgebildet. Hin und wieder gibt's vor Weihnachten so eine Wohlfühlgeschichte über irgendeinen syrischen Unternehmer, der als Flüchtling gekommen ist. Das sind dann Einzelbeispiele, die auch gleich wieder ein bisschen desavouiert werden von der Gegenseite. Aber warum eignet sich denn dieses Thema so gut, um Ressentiments zu schüren? Und letztendlich muss man leider auch sagen, mit Blick auf aktuelle Umfragewerte, Europawahl, aber auch Nationalratswahl in Österreich, warum lässt sich damit weiterhin eine Wahl gewinnen?
Also ich glaube, weil die das benutzen, sehr stark mit der Angst agieren. Und Angst ist, Angst macht dumm. Ich glaube, es ist ganz vernünftig, nicht allzu mutig zu sein. Es ist vernünftig, vorsichtig zu sein. Aber Angst, direkt Angst, und das wissen wir alle, wenn wir wirklich Angst haben, agieren wir total blind. Schauen Sie sich Tierherden an. Die rennen blind irgendwohin, wenn sie sich in Gefahr befinden. Die rechten Politiker benutzen die Angst und sie benutzen unter anderem auch die Angst davor, dass uns was weggenommen werden könnte. Und leider hat die andere Seite, weil es gibt ja auch Politiker, die eben nicht in diese Richtung gehen würden, die trauen sich aber auch nicht, mal aufzustehen und zu sagen, stopp, halt, denkt mal kurz nach und überlegt euch in den Spitälern, in den Pflegeheimen, in den Supermärkten, überall dort könnten wir ohne Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht überleben. Wer pflegt eure alte Mutter? Wer räumt auf bei euch im Büro? Wer räumt auf im Spital? Wer putzt? Wer wäscht die Wäsche? Wer verkauft euch die Lebensmittel, die ihr täglich braucht? Wer sorgt dafür, dass die Straßen in Ordnung bleiben? Schaut euch diese Leute doch einmal an. Und ich verstehe nicht, wir haben dieses Phänomen, glaube ich, in ganz Europa, dass die Parteien der Mitte, bei uns gibt es keine Partei der Mitte mehr eigentlich, weil die ist längst die eine Partei der Mitte, die es gegeben hat, die ist so nach rechts gerutscht, dass man sie nicht mehr als Partei der Mitte bezeichnen kann. Diese Parteien, die aber noch in der Mitte sind, trauen sich nicht, das einmal zu sagen und offensiv zu sagen, wir brauchen diese Menschen und außerdem haben wir eine Verpflichtung zu helfen. Wir sind reich, uns geht's gut, uns nimmt niemand was weg. Wir können auch die Ärmsten in unseren Ländern irgendwie ernähren und dafür sorgen, dass die ein Dach über dem Kopf haben. Wir können helfen. Und es ist nicht die ganze Welt, die zu uns kommen will. Es ist ein kleiner Bruchteil. Und wir können, wenn wir nicht so blöd nationalistisch wären in Europa, könnten wir diese Menschen aufteilen und es würde überhaupt nicht auffallen. Aber wir haben keine Politiker, die sich trauen, aufzustehen und das zu sagen. Und da weiß ich mir auch keinen Rat.
Kann da vielleicht doch in nämlich einem positiven, konstruktiven Verständnis der Druck von der Straße, wie man so sagt, nämlich die Zivilgesellschaft, die jetzt in den letzten Wochen, würde ich sagen, schon deutlicher zutage getreten ist, die gesagt hat, Moment einmal, ihr in der Politik habt vielleicht die Mitte verloren, aber hier gibt's eine breite Basis, die sagt, also gut, wir können über unterschiedliche Formen der Flüchtlingsaufnahme, Migration etc. diskutieren, ja, im Rahmen des Verfassungsbogens, wie man so schön sagt, aber grundsätzlich sind wir dafür, dass erstens das Asylrecht gilt, dass die Menschenrechtskonvention für alle Menschen gilt und so weiter. Also so ganze Banalitäten möchte ich schon fast sagen, auf die wir uns schon lange verständigt haben. Ich sage das deshalb, dieser wichtige und mir auch immer wichtiger werdende Beitrag der Zivilgesellschaft, weil sie selbst einer ganz, ganz wichtigen und schönen zivilgesellschaftlichen Initiative angehören, die da versucht, diesem auch wieder spürbaren Ressentiment schüren, das immer weiter in die Mitte ausgreift, dem etwas entgegenzuhalten. Sie sind ja selbst Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die versucht, dem Ressentiment schüren etwas entgegenzuhalten, und das sind die Omas gegen Rechts, deren Mitglied erster Stunde Sie waren. Sie sind auch stellvertretende Vorsitzende. Und die Omas gegen Rechts, und ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, die halten weiterhin wöchentlich, meines Wissens, eine Mahnwache am Ballhausplatz für Menschen in den Elendslagern am Rande Europas, wie es heißt.
Also wir halten von Montag bis Freitag jeden Tag.
Jeden Tag sogar?
Ja. Wow. In der Regel 4 Stunden.
Unglaublich. Bei jedem Wetter, muss man sagen.
Bei jedem Wetter, ja. Ich gehe einmal in der Woche hin. Ich bin jeden Montag von 10 bis 12 dort. Wir halten eine Mahnwache. Wir haben inzwischen unseren Text ein bisschen geändert. Wir haben ein neues Transparent, auf dem steht: Flucht ist ein Menschenrecht und ohne Menschenrechte keine Demokratie. Weil unser Hauptbeweggrund überhaupt für unsere Existenz ist der Schutz der Demokratie. Und das ist heute wichtiger denn je. Und es ist wichtiger denn je, den Jungen zu sagen, Demokratie ist nichts, was ausbricht und dann da ist, sondern für die Demokratie muss man jeden Tag immer aufs Neue kämpfen und man muss immer aufs Neue jene in die Schranken weisen, die behaupten, man könne die Demokratie so scheibchenweise ein bisschen abbauen und da passiert eh nichts. Da passiert alles.
Ich finde das Omas gegen Rechts eine unglaublich erfolgreiche Initiative war, ja, weil mittlerweile gibt es die ja in ganz Österreich, in Deutschland auch,
ja,
und ist einfach sehr präsent geworden, auch in der Öffentlichkeit. Also man meldet sich erstens mal immer sehr selbstbewusst zu Wort. Man ist einfach sehr sichtbar auch, nicht nur bei unterschiedlichen Demonstrationen oder Protestmärschen, sondern auch durch solche Initiativen, wie Sie gesagt haben. Ich finde auch in den sozialen Medien, man kommt eigentlich nicht mehr dran vorbei. Und ich persönlich, also der Anlass für dieses Gespräch war ja unter anderem auch, dass morgen der Weltfrauentag ist, weil ich sehr schön finde, das, was im Grundsatztext von der Monika Salzer auf der Website der Omas gegen Rechts zu lesen ist. Und sie hat nämlich geschrieben: Die ältere Frau als öffentliche politische Kraft, die wäre ganz, ganz zentral, die ist aber nicht in unserem kollektiven Bewusstsein gespeichert. Haben Sie den Eindruck, das ändert sich jetzt gerade? Also das Hauptanliegen ist Flucht als Menschenrecht und überhaupt für die Demokratie einzutreten, aber vielleicht auch so ein bisschen im Fahrwasser dessen kommt mir vor, ein anderer Blick nicht nur auf die ältere Frau, sondern die Frau generell, deren öffentliche Sichtbarkeit ja mit spätestens 40 endet, ja, und dann kann sie eigentlich weder politisch noch sonst irgendwo was beitragen. Und da finde ich, da gibt es einen unglaublich kraftvollen Gegensatz zu diesem Narrativ, ja, also wo man sagt, man bricht das eigentlich auf und man zeigt auch, es bedarf der Lebenserfahrung, möchte ich fast sagen, der Weisheit der älteren Frau, um überhaupt das machen zu können. Das könnte jetzt eine Anfang 20-Jährige, die kann anders politisch aktiv sein, aber das, was Sie machen, das ist wirklich in einem fortgeschrittenen Lebensalter.
Also ich möchte uns nicht überhöhen.
Ich schon.
Wir sind genauso, wie wir als Junge waren, manche gescheiter, manche blöder, manche erfahrener, manche weniger erfahren. Aber was stimmt ist, dass man alte Frauen gleichsetzt eben der Oma, die zu Hause sitzt und strickt und maximal noch mit den Enkelkindern spazieren geht. Das ist ein Bild, das uns immer gestört hat. Wir kommen schon, viele von uns kommen schon auch aus der feministischen Bewegung. Viele von uns kommen aus der Flüchtlingsbetreuung. Das spielt auch eine Rolle. Aber was uns wirklich vereint, ist unsere Sorge um die Demokratie, die wir für unsere Kinder und vor allem auch für unsere Enkelkinder bewahren wollen und für die wir kämpfen wollen. Und irgendwie haben die weißen Haare auch gewisse Vorteile, weil die Erfahrung zeigt, dass es bei einer Gruppe grauhaariger Frauen, die sich auf der Straße hinstellen und was schreien, irgendwie gewisse Beißhemmungen gibt. Man kriegt sehr viel Aufmerksamkeit einfach, weil es völlig unerwartet ist. Und Und wir haben das Gefühl vor allem, dass wir einfach von unseren Erfahrungen her, von unseren Lebenserfahrungen her, etwas beizutragen haben zum Schutz der Demokratie. Und wir sind auch bei allen Bewegungen, wir sind auch in der Zivilgesellschaft eigentlich seit es uns gibt wirklich sehr verankert. Wir sind in Kontakt mit allen Organisationen, mit denen wir mehr oder weniger einer Meinung sind. Und wir treten eben auf gegen den Versuch, die Demokratie zu durchlöchern, klein zu machen und eigentlich uns wieder in eine Richtung zu schieben, in der wir schon einmal waren und wo wir gesehen haben, dass die niemanden was Gutes bringt. Und ja, man kann als alte Frau leichter den Mund aufmachen als Junge. Man wird natürlich angegropst, aber wir sind auch in einem Alter, wo uns das egal sein kann und wo wir auch nichts mehr zu verlieren haben. Das spielt auch eine große Rolle.
Ist es diese, ich sage jetzt im Positiven, meine ich das, diese gewisse Wurstigkeit, ja, die daherkommt, je älter man wird? Ein bisschen spüre ich es mittlerweile auch schon. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen anders als mit 21.
Noch viel zu jung dafür.
Wir sind schon im positiven Sinne mehr Dinge, mehr wurscht, als sie mir vor 15 Jahren waren. Ich merke schon, dass das kommt. Ja. Finde ich schön, das begrüße ich sehr. Und ich habe im Vorgespräch so als erste Ableitung ein bisschen gesagt, ja, die ältere Frau auch, weil die ist nicht mehr durch die Sorgearbeit irgendwie eingeschränkt, ja, und hat dadurch mehr zeitliche Ressourcen. Und Sie haben aber gleich gesagt, das ist es eigentlich gar nicht oder nicht hauptsächlich vielleicht, sondern es ist schon auch, und da glaube ich, spielt vielleicht auch die konkrete Zeit, in der Sie alle, die sich bei Omas gegen Rechts engagieren, aufgewachsen sind, eine wesentliche Rolle, wo einfach diese unmittelbare Erfahrung von Faschismus bzw. der Epoche danach und die fehlende Aufarbeitung seitens Österreichs und auch anderer Länder ganz, ganz prägend war, was vielleicht in meiner Generation oder noch bei jüngeren Generationen einfach nicht mehr so präsent ist. Würden Sie sagen, die Ebene, das ist schon auch noch wesentlich?
Ja, ich glaube, es ist ganz wesentlich, den nächsten Generationen mitzugeben, das, was wir von unseren Eltern geerbt haben, nämlich das Trauma dessen, was damals passiert ist. Jetzt kommen wir natürlich alle aus ganz verschiedenen Familien. Ich kann für mich sagen, ich habe von Kindheit an und ziemlich bis in meine 30er hinein geträumt, dass man uns holen kommt. Das war einfach, das waren einfach die Erzählungen der Eltern darüber, wie das damals war. Ich habe das Trauma meiner Eltern geerbt, aber wirklich nahtlos irgendwie. Meine Kinder haben das schon ganz anders erlebt und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Aber darum geht es. Es geht darum, den Kindern zu sagen, wir alle haben ein Trauma geerbt. Das Trauma dieses Krieges, das Trauma dieses Unrechts. Und für uns ist klar, wir müssen dagegen kämpfen und wir müssen dagegen kämpfen, dass das wieder wiederkommt, dass sich das wiederholt, in welcher Form auch immer. Mein Trauma ist zum Beispiel massiv wieder hochgekommen mit dem 7. Oktober in Israel, mit dem Massaker an 1200 jüdischen Menschen im Süden Israels, die noch dazu zu jenen Gruppen gehören, die immer für einen Frieden mit Palästina eingetreten sind, die versucht haben zu helfen, wo sie konnten, auch im Gazastreifen. Das ist besonders schrecklich für mich. Aber es hat eben auch, vor allem auch die Vergewaltigungen und Verstümmelungen, über die die ganze Welt sehr laut geschwiegen hat. Das alles hat mein persönliches Trauma einfach wieder aufgeweckt. Also ich habe sehr schlecht geschlafen. Ich schlafe immer noch sehr schlecht. Ich verfolge immer noch sehr genau, was da passiert. Ich habe auch ein starkes Mitgefühl mit den Kindern und Frauen in Gaza, die jetzt unter den Bomben leiden und auch sterben. Aber ich habe das wirklich das Gefühl, wir müssen ganz massiv noch einmal auch über unsere Geschichte reden, weil wir die Geschichte hat irgendwie die Gewohnheit, wenn man sie vergisst, neigt man dazu, sie zu wiederholen, und das darf einfach nicht passieren. nicht in Europa, nicht im 21. Jahrhundert, nicht auf der ganzen Welt.
Was gibt Ihnen denn vor diesem ganzen Hintergrund Hoffnung, gerade auch jetzt in diesem Superwahljahr, Sie haben gesagt Europawahl, österreichische Nationalratswahl, auch die Wahl in den USA, das schwebt so ein bisschen wie ein Schreckensgespenst da vor uns. Woraus schöpfen Sie Hoffnung? Weil ich glaube, die Hoffnung braucht man schon als Antriebskraft, gerade wenn man sich auch zivilgesellschaftlich engagiert.
Ja, natürlich muss man irgendwie hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie wir jetzt alle glauben. Ich hoffe immer auf die Jungen. Also meine Hoffnung ist immer, aber auch in Russland ist auch jetzt, dass die Jungen, die nächste Generation einfach gescheiter ist, als wir waren. Wir haben uns großen Illusionen hingegeben. Wir, die 68er-Generation, haben gedacht, wir haben jetzt wirklich die Nazis endgültig überwunden und jetzt wird alles gut. Und so ist es eben nicht im Leben. Es wird nie alles gut. Also ich weiß, wie wir 1991, als die Sowjetunion praktisch zerfallen ist, voller Euphorie waren und gedacht haben, jetzt wird's wirklich gut werden. Natürlich war das nicht so. Und das ist ein Fehler. Und ich glaube, die jüngere, die nächste Generation ist da schon viel pragmatischer. Und ich glaube, man muss pragmatischer an das Leben herangehen und trotzdem nicht aus den Augen verlieren, jene Gefahren, die halt immer da sind und die man irgendwie klein halten muss.
Mhm. Und dafür setzt sich ja Ihre Initiative ein, die Omas gegen Rechts. Ich lade auch alle ein, sich im Internet auch zu informieren, welche Aktionen auch geplant sind und an welchen Demonstrationen Sie teilnehmen, wo man Sie auch treffen kann nämlich. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch, liebe Susanne Scholl. Der Blick zurück, aber vor allem auch die wichtigen Ableitungen für den Blick nach vorne. Das finde ich ganz, ganz wesentlich. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und bei euch bedanke ich mich sehr herzlich fürs Dabeisein und Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.